Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Daniel Retschezecker. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit nunmehr 9 Monaten schaltet und waltet Donald Trump erneut als Präsident in den USA. 9 Monate, in denen viele die Hoffnung auf ein friedliches Ende der Ära Trump im Jahr 2028 bereits verloren haben. Sind die USA also noch zu retten? Und was könnten die Demokraten bei kommenden Wahlen gegen die Übermacht der Republikaner unternehmen? Das habe ich die langjährige Korrespondentin des ORFs, Hannelore Veit, auf der Buch Wien gefragt.
Frau Veit, wir sind ja auf der Buch Wien und da geht's verständlicherweise um Bücher, und Sie haben 2024 eins geschrieben, kurz vor der Wahl von Donald Trump im Vorwahlkampf, und die Leute, die uns nachträglich zuhören, können es jetzt nicht sehen, aber Sie können es vielleicht erblicken. Das heißt: Wer hat Angst vor Donald Trump? Fangen wir vielleicht gleich so banal an. Frau Veit, haben Sie Angst vor Donald Trump?
Nein. Ich würde den Titel heute anders nennen. Ich würde heute sagen, wer hat keine Angst vor Donald Trump, weil ich glaube, dass die ganze Welt doch Angst vor Donald Trump hat und die eine Hälfte der Amerikaner auch Angst vor Donald Trump hat, die andere Hälfte, und das sind immerhin 77 Millionen Amerikaner und Amerikanerinnen, die ihn gewählt haben, die absolut keine Angst vor Donald Trump haben, die ihn als Ausdruck der Zeit sehen, und ich glaube, das ist das Wichtige dran. Donald Trump ist ja nicht ein Phänomen, das es nur in Amerika gibt. Die Richtung, in die er geht, Populismus und, das ist ja eigentlich ein weltweites Phänomen. Nur Donald Trump ist der Meister in sich selbst verkaufen, seine Vorstellungen von einem Amerika, das ein bisschen retro ist, würde ich meinen, zu verkaufen. Und auch irgendwo ein Ausdruck der Gesellschaft. Er hat die Stimmen gefunden von Menschen, die sich ausgegrenzt fühlen, die einfach mit der Politik, so wie sie jetzt stattfindet, einfach nicht mehr mit können. Und der Ausgangspunkt für mein Buch war eigentlich, mich mit diesen Menschen zu beschäftigen, weil sie auch bei uns in den Medien sehr wenig vorkommen, nicht nur bei uns, auch in den amerikanischen Medien. Weil alles, was laut ist, was Donald Trump von sich gibt, ist das, was wir in den Medien widerspiegeln und auch konsumieren. Aber mich hat interessiert, warum wählen denn so viele Menschen tatsächlich Donald Trump? Und da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ich glaube, wir werden vielleicht ein bisschen später noch auf einiges dazu eingehen. Aber im Prinzip, ich glaube, jedes Land hat irgendwo den Präsidenten oder die Präsidentin, in dem Fall den Präsidenten, den es verdient. Die Amerikaner haben Donald Trump gewählt.
Ja, auch mit einem Popular Vote, also auch nicht nur die Bundesstaaten, sondern tatsächlich mit einer Mehrheit der Leute, die zur Wahl gegangen sind. Reden wir ganz kurz über den Titel dieses Gesprächs, weil wie so oft in so einem Fall, es war einmal ein Arbeitstitel. Wir haben darüber gesprochen, über was reden wir mit Hannelore Veit auf der Buch Wien. Im Team haben wir natürlich durchdiskutiert, um was soll es heute überhaupt gehen, und dann war irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ja, sind die USA noch zu retten? Und wir haben gesagt, ja, gute Idee. Und dann hat die Buch wieder angefragt, was ist euer Titel? Und wir so, ja, nehmen wir den. Also es ist mal wieder ein Provisorium, ein Arbeitstitel ist zum Fixum geworden. Ich würde aber die Frage trotzdem gleich gerne einfach an Sie weitergeben. Sind die USA noch zu retten? Oder anders gefragt, vor was überhaupt? Vor Donald Trump? Vor sich selbst? Oder vielleicht auch vor unseren ständigen Versuchen, sie irgendwie verstehen zu wollen?
Ich glaube, Sie haben am Anfang die Frage gestellt, wie ich glaube, am besten zutrifft, am meisten zutrifft. Müssen wir die USA überhaupt retten? Müssen die USA überhaupt gerettet werden?
Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube es nicht. Wenn, dann müssen sie sich selbst retten. Sie haben eine geänderte Rolle. Sie sehen sich selbst anders, als sie sich gesehen haben. Auch wir sehen die USA völlig anders. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren sie irgendwie die gute Weltmacht, die da war, die Europa aufgebaut hat, geholfen hat, Europa aufzubauen. Diese Rolle in der Welt hat sich einfach geändert und Amerikaner müssen eigentlich mit sich selbst ins Reine kommen. Sie haben Donald Trump gewählt. Das ist eine demokratische Wahl gewesen. Wir sollten vielleicht nicht immer unser europäisches Mindset nehmen. Amerikaner sind anders sozialisiert. Wir leben in einem reichen Land. Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt. Wir leben in einem Land, das sehr viel Wert auf soziale Sicherheit legt. Wir wachsen auf in dieser Welt. Die Amerikaner leben in einer anderen Welt. Ich habe noch jeden amerikanischen Präsidenten bisher sagen gehört, we are the greatest nation on earth. Sie leben in diesem Glauben von, wir sind außergewöhnlicher, exceptionalism, American exceptionalism. Sie sind anders sozialisiert, sie legen nicht so viel Wert auf soziale Sicherheit, sonst hätte Obama nicht so viele Schwierigkeiten gehabt, sein Obamacare durchzubringen, seine Krankenversicherung für alle. Wer hart arbeitet, hat sich etwas geschaffen, ist erfolgreich und ist stolz darauf und redet auch darüber. Amerikaner sagen ihnen gerne, wie viel sie verdienen. My net worth ist, ich weiß nicht, 2 Millionen, was immer. Sie reden einfach drüber und das ist ein bisschen anders als bei uns. Früher hat man gesagt Protestant Work Ethic, inzwischen American Work Ethic, würde ich sagen. So protestantisch ist das nicht mehr. Ich arbeite hart, ich schaffe mir etwas, ich bin dann auch verantwortlich für das, wie ich mein Leben gestalte. Ich brauche den Staat nicht so viel, das ist sehr amerikanisch.
Ich glaube, ich habe jetzt aus Ihren ersten 2, 3 Antworten und auch aus unserem Vorgespräch, muss man vielleicht auch der Transparenz halber dazu sagen, herausgehört, Sie sind jetzt keine von den Journalistinnen, die beim Anblick von Donald Trump irgendwie schreiend die Hände in die Luft werfen und irgendwie das Ende der Welt heraufbeschwören. Sie sehen das ein bisschen cooler. Warum sind Sie denn so entspannt?
Wir reden jetzt von Demokratie und sägt Donald Trump an den Säulen der Demokratie. Er probiert's. Donald Trump geht immer bis zur Grenze und über die Grenze hinaus. Ich glaube aber, dass die Checks and Balances, die gegenseitige Kontrolle von Präsident einerseits, Kongress andererseits und Gerichtsbarkeit als dritte Säule im Staat, dass die schon sehr stark sind, dass sie halten werden. Und ich sage dazu, viele meiner Kollegen, Kolleginnen, auch viele Diplomaten, Diplomatinnen sagen, naja, es geht jetzt schon, wird das wirklich halten? Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich denke eher positiv und ich glaube auch an das Positive in Amerika. Ja, ich glaube, es wird halten, wenn wir denken, die Gerichte machen nicht alles mit, was Donald Trump ihnen vorgibt. Es ist sehr, sehr leicht, es geht sehr schnell, mit sehr viel Getöse ein Präsidentendekret zu erlassen. Es wird in Amerika auf jeden Fall geklagt. Nur die Gerichtsentscheidungen kommen dann 3, 4, 6, 8 Wochen später und nehmen zum Teil wieder Sachen zurück. Das hat Donald Trump auch erfahren müssen. Sehr viel in seiner ersten Amtszeit. Jetzt noch nicht so viel, aber doch bei manchen Sachen. Er geht es auch so radikal an, weil in seiner ersten Amtszeit ihm nicht so viel gelungen ist, ihm vieles nicht gelungen ist, was er durchbringen wollte. Aber kleines Beispiel, Donald Trump und sein Team, es werden so und so viele Bundesbeamte entlassen, en masse entlassen. Dann kommt Wochen später ein Gericht und sagt, so geht es aber nicht. Sind nicht alle, ja, aber diesen Teil musst du jetzt wieder einstellen. Also alles geht ihm nicht durch. Und auch der oberste Gerichtshof, obwohl er den mit seinen Richtern und einer Richterin besetzt hat und der jetzt sehr konservativ ausgerichtet ist, nimmt nicht alles einfach so hin, was Donald Trump vorlegt.
Ich werfe mal in den Raum diese Rücknahmen, die vielleicht ein paar Wochen später stattfinden, wie Sie es gesagt haben. Die sind dann in den Medien höchstwahrscheinlich nicht mehr ganz so prominent wie die ursprüngliche Ankündigung und ich fürchte mal, das führt auch zu ein bisschen einem verzerrten Bild. Ich meine, da sind wir alle, wir zwei als Journalist und Journalistin, natürlich auch selbst schuld.
Ja, das sind wir jetzt bei der Mediendiskussion. Ja, weil alles, was laut ist, was laut hinausgeschrien wird, das wird wiedergespiegelt in den Medien. Und da, glaube ich, könnten wir schon ein bisschen mehr hinhören. Gerichtsentscheidungen, alles was gegen Donald Trump ist, ist irgendwie kommt schon vor, aber halt nicht in derselben Größe. Und wir sind einfach konditioniert auf das, was uns empört, was uns aufregt. Wir leben in einer Aufregungsgesellschaft. Wir wollen oft gar nicht mehr schauen, was ist denn dahinter überhaupt noch. Es ist schwarz-weiß, extrem in den USA, aber auch bei uns zu einem Gutteil. Aber ich glaube, wir sollten uns ein bisschen mehr mit Hintergrund beschäftigen und auch wir Medien sollten einfach wirklich mehr in den Hintergrund gehen. auch wenn wir relevant bleiben wollen, in einer Welt der sozialen Medien, in einer Welt, die überflutet wird von Informationen.
Es ist ja auch ein bisschen ein Teufelskreis, oder? Wenn man es nicht macht, wenn man nicht schreit, wenn was passiert, dann bleiben die Klicks aus, dann bleiben die Zugriffe, die Quoten im Fernsehen werden niedriger. Wir kommen da irgendwie auch gar nicht raus, oder?
Ja, und das spricht halt unsere Emotionen an, und es sind so viele Emotionen auch, die vermittelt werden, und mit Emotionen kommt man halt bei den Menschen gut an, und das ist auch das, was die Medien machen. Wir spielen das Spiel. Mir fällt jetzt nur als Beispiel ein, Donald Trump, als er 2015 auf der politischen Bühne erschienen ist, vor dem Wahlkampf 2016 und dann im Wahlkampf 2016, Donald Trump war jeden Tag in den Medien, jeden Tag. Er hat immer etwas von sich gegeben, wo alle gesagt haben, oh, wie furchtbar, Donald Trump, und wir entsetzlich, wir empören uns. Im August 2016, Monate nachdem Hillary Clinton schon Millionen ausgegeben hat, um Fernsehspots auf nationaler Ebene, also in allen amerikanischen Bundesstaaten zu senden. Monate später hat Donald Trump erst angefangen, im August. Er hat es nicht notwendig gehabt, weil die Medien ohnehin, was er gesagt hat, ständig wiedergegeben haben.
Das heißt, sie haben sein Spiel mitgespielt. Wenn wir schon bei den Medien sind, vielleicht ein aktueller Anlass, über den wir vielleicht auch sprechen könnten, nämlich die Kollegen aus Großbritannien, die BBC. Die stecken gerade ziemlich in der Zwickmühle, weil die stehen vor einer Milliardenklage von Donald Trump. Zwischen 1 und 5 Milliarden Dollar werden da geklagt. Es geht um einen Fernsehbericht, der zeigt Szenen vom 6. Jänner 2021. Sie können sich sicher noch erinnern, der Sturm aufs Kapitol damals. Und der BBC wird jetzt vorgeworfen, sie hätten eine Rede von Donald Trump so zusammengeschnitten, dass es so klingen würde, als hätte Trump aktiv zu dieser Gewalt aufgerufen. Ich habe das gelesen, so wie Sie auch und wie wahrscheinlich die meisten Leute im Publikum. Und mein erster Gedanke war, wie konnte der BBC sowas passieren? Wie geht das?
Ja, das begreife ich nicht. Gerade die BBC, die so viele Kontrollinstanzen hat und auch im Nachhinein ihre Berichte, ihre Beiträge analysiert. Gerade der BBC, wie das passieren konnte, ich verstehe es nicht. Es war ein großer Fehler, es war ein grober Fehler. Dazu kommt, dass die BBC, glaube ich, in den USA noch angesehener ist, als sie selbst zu Hause in UK, in Großbritannien ist, weil dort ist sie zum Teil schon umstritten. Ja, also unsere eigenen Medien sind halt nicht immer die, die wir für die besten halten, aber die BBC hat wirklich einen tadellosen Ruf, und ich kann mich selbst erinnern, als ich angefangen habe im Journalismus, ich war immer im internationalen Journalismus eigentlich tätig, die Kollegen von der BBC, die Korrespondenten von der BBC, wow, ja, die hatten schon einen Vertrauensvorschuss, nur weil sie für die BBC gearbeitet haben. So viel Vertrauen, und das ist da irgendwie kaputt gegangen. Und dass Donald Trump dann klagt, es ist eigentlich erwartbar bei Donald Trump. Oder zumindest, sagen wir mal so, mit einer Klage droht. Ob er dann wirklich klagt, ist wieder eine andere Sache.
Ich finde, was sich nämlich aus diesem Kontext auch ergibt, ist die Frage, wie man, wenn so etwas passieren sollte, als Medium tatsächlich mit Donald Trump umgehen soll oder generell mit solchen Politikern. Vielleicht kurz zum Kontext. Um diese Klage abzuwenden, hat ja das Team von Donald Trump mehrere Forderungen gestellt, eine Entschuldigung, die Sendung soll zurückgezogen werden und es soll eine Entschädigung gezahlt werden. Die BBC hat die Sendung zurückgezogen, aber sie wollen keine Entschädigungen zahlen. Sie sind aber trotzdem einen Schritt zurückgegangen, das heißt, sie haben ein bisschen nachgegeben. Kann man denn einen Mann wie Donald Trump überhaupt appeasen?
Nein, und ich glaube, also die BBC hat ohnehin recht, indem sie sagt, nein, das lassen wir uns nicht wirklich gefallen, auch wenn sie einen kleinen Schritt zurückgegangen sind. Aber das passiert eigentlich überall. Das passiert auch in Amerika selbst. CBS hat das gemacht, großes Network. Es ist eine Klage von Donald Trump im Raum gestanden. Er klagt ja auch sehr gerne. Fast alle Juristen quer durch das Land, die in den Medien zitiert worden sind, sagen, CBS hätte diese Klage locker gewonnen. CBS ist eingeknickt und hat, ich glaube, es waren damals 18 Millionen Dollar gezahlt. ABC, Sie kennen sicher die Jimmy Kimmel-Geschichte. Jimmy Kimmel ist vom Sender entfernt worden, ein Late-Night-Host, Comedian, der dann wieder eingestellt wurde, aber seine Sendung wurde gekippt. Beide, ABC, dahinter steht der Disney-Konzern, und CBS, sind eingeknickt. They go where the money is, you know. Ich meine, in dem Fall ist es wirklich gegangen. Sie brauchen Donald Trump, sie brauchen die Regierung, um gewisse Einkäufe am Markt, am Medienmarkt zu tätigen, um das wirklich über die Bühne zu kriegen, den haben sie nicht gern als Gegner und sind eingeknickt. Aber vom Journalismus erwarte ich mir das eigentlich nicht wirklich.
Kommen wir vielleicht zurück zum Ausblick und zu dieser Rettungsgeschichte. Sprechen wir über das Jahr 2028, also die nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA. Bevor wir darüber sprechen, wer gegen wen dort antreten könnte, ich meine, ein bisschen Kaffeesud lesen natürlich, aber immer interessant. Vielleicht noch eine kurze Frage überhaupt zu dieser Wahl. Ich meine, Trump 2028 ist immer wieder ein Thema in den Medien. Er spielt gerne damit. Ich habe gesehen, man kann um $50 einen Trump-Hut auf seiner Website kaufen, also so ein Käppchen, und da steht dann oben Trump 2028. Also er spielt ja auch selbst gern mit dieser Provokation. Zieht das durch? Was glauben Sie?
Ich glaube nicht. Ich glaube, da spricht vieles dagegen. Obwohl, ich muss schon dazu sagen, Steve Bannon, also sein Berater, Getreuer, hat gerade wieder mal in einem Interview vor ein paar Wochen gesagt, er wird 2028 wieder Präsident werden. Donald Trump hat das dann selbst relativiert und hat in einem Interview auch gesagt, na, ich habe jetzt mit, ich glaube es war Mike Johnson, gesprochen und der hat mir erklärt, das geht nicht und es geht auch wirklich nicht. Also es ginge schon, ja, wenn man die Verfassung ändert. Es gibt einen Verfassungszusatz, der gar nicht so alt ist, weil Roosevelt hatte 4, nicht ganze Amtszeiten, aber er hatte vier Amtszeiten, er ist gestorben, bevor die letzte Amtszeit zu Ende war. Und daraufhin ist es geändert worden. Also man könnte das ändern, aber mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat und mit einer Zweidrittelmehrheit im Repräsentantenhaus, das wird es nicht geben. Und dann kommt noch etwas dazu, Donald Trump ist alt. Und ich glaube, wenn er dann über 80 ist, er wird es nicht machen. Und ich glaube auch nicht, dass er das wirklich sagt. Er sagt oft Sachen einfach so hin. Manchmal meint er das wirklich todernst, aber sehr oft, er reizt die Menschen gerne.
Und die Hutier kann man natürlich trotzdem weiter im Giftshop verkaufen, auch wenn man es nicht wirklich vorhat.
Das ich glaube, auch wenn sie made in China sind.
Ja, es steht dabei made in USA, muss ich fairerweise dazu sagen.
Und ab 100, hat gelernt.
Ja, offensichtlich. Ich glaube, das war ihm dann auch nicht ganz recht, was da berichtet worden ist. Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, Sie gehen davon aus, dass 2028 für die Demokraten irgendein Mann oder eine Frau gegen irgendeinen Mann oder irgendeine Frau der Republikaner antritt.
Ja, ich gehe absolut davon aus und wir haben ja auch gesehen, es hat jetzt Wahlen, ganz, ganz, ganz kleine, also Off-Cycle-Wahlen nennt man sie in Amerika, gegeben. Bürgermeister von New York, 2 Gouverneurinnen in 2 Bundesstaaten, in Virginia und New Jersey. Ist alles an die Demokraten gegangen und ja, es wird akzeptiert. Also ich glaube schon, dass auch Donald Trump akzeptiert, dass es Wahlen gibt zwischen und dass ein Republikaner, eine Republikanerin, ein Demokrat, eine Demokratin antreten werden. Ich glaube, die Wahlen werden stattfinden.
Dann ist natürlich die Frage, wer? Wer gegen wen? Ich meine, es gibt einige Namen, die immer wieder im Raum rumschwirren. Ich habe auch ein paar aufgeschrieben. Was sind so Ihre Tipps? Ich meine, der wahrscheinlich bekannteste Demokrat derzeit darf ja nicht, der neue New Yorker Bürgermeister, der zumindest in Europa sehr viel in den Medien ist, der darf nicht, der ist nicht in den USA geboren. Aber wen haben Sie da auf der Bingo-Card?
Bei den Demokraten, naja, das ist schwer zu sagen. Also ich glaube, wer jetzt der große Favorit wäre oder die große Favoritin, das ist viel zu früh. Das ist wirklich viel zu früh. Es kommen erst einmal die Midterms nächstes Jahr. Die richten sich ohnehin immer gegen den amtierenden Präsidenten. Und ich war jetzt gerade im Oktober wieder in Washington, mal bei einigen Thinktanks, habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, so dass der Tenor ist, naja, das Repräsentantenhaus werden wohl die Demokraten kriegen diesmal, aber der Senat wird bei den Republikanern bleiben. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum Donald Trump so rabiat jetzt versucht, noch alles durchzudrücken, was geht. Das geht dann nicht mehr so leicht, wenn der Kongress gespalten ist. Ja, wer sind die Namen? Einer, der sich selbst immer mehr in Szene bringt, ist Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien. Da gibt es ein paar Probleme. Kalifornien ist auch vielen Demokraten viel zu progressiv. Kalifornien ist wirklich sehr progressiv, hat enorme Probleme auch, ist eine enorm große Wirtschaftsmacht, aber Homelessness, Kriminalität und. Und Gavin Newsom ist der Gouverneur, der eigentlich sehr links steht, aber sich jetzt immer mehr in Richtung Mitte positioniert. Definitiv einer, der antreten wird, glaube ich. Ob ihm dieser Schwenk von links zur Mitte wirklich gelingt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber das werden die Wähler und Wählerinnen in Amerika entscheiden. Andere Demokraten, ich weiß es nicht. Es gibt vielleicht ein paar Geheimtipps, von denen man jetzt noch nicht so weiß. Und die Amerikaner sind an sich sehr gut, einen Kandidaten aufzustellen, der bis jetzt waren es immer Kandidaten, die vorher eigentlich fast niemand kannte, die mit einem Schlag sehr bekannt werden. Obama, Zum Beispiel, Bill Clinton kannte vorher auch kaum jemand, bevor er plötzlich auf der großen Bühne war. Das, was sie wirklich brauchen, ist Charisma. Und die Demokraten müssen einfach einen charismatischen Kandidaten oder eine Kandidatin finden. Beides ist möglich.
Wie baut man, das finde ich ja sehr interessant, Sie haben es ein paar Mal schon angesprochen, wie baut man diese politischen Wunderkinder überhaupt auf? Ich meine, es gibt in beiden Parteien in diesem Land so wahnsinnig viele Interessen, die es abzuwägen gibt. Und dann taucht eben auf einmal ein Barack Obama auf, den ja davor, sehen wir uns ehrlich, kaum jemand gekannt hat. Und auf einmal war der Megastar. Wie geht das?
Bei Barack Obama war es einfach eine Rede, die er gehalten hat beim Parteitag der Demokraten 2004, wo plötzlich, er ist gut, er redet sehr gut und plötzlich, aha, wer ist dieser gut aussehende Mann, der kann gut reden. Die Medien springen dann voll auf dieses Thema auf. Die Medien hypen natürlich einen Kandidaten wie das. Es kommt dazu, in Amerika als Außenseiter, Amerikaner mögen das. Ja. Sie haben auch keine Parteistrukturen, wie wir Parteistrukturen haben, dass jemand aus der Partei groß wird. Eher im Gegenteil. Sie haben Vorwahlen, wo wirklich das Volk wählt. Und meistens sind es bei den Vorwahlen, die was ändern wollen in der Partei und die was Neues suchen. Da haben Kandidaten, die kommen, charismatisch sind, rhetorisch gut sind, das haben, was man wahrscheinlich auch Volksnähe nennt, ja, mit Leuten gut umgehen können, gute Kommunikatoren sind, die haben da eine Chance und die brauchen nicht unbedingt die Parteielite hinter sich, weil die ist sowieso nicht wirklich gut angeschrieben in der Bevölkerung. Man hört so oft, wenn man draußen ist, in diesen ganzen Flyover States. Flyover ist ein sehr despektierlicher Ausdruck, den die Ostküste und die Westküste, Bewohner der Ostküste und der Westküste verwenden, für die, die in der Mitte in diesen großen ländlichen Bundesstaaten leben. Da fliegt man am besten drüber, daher Flyover. Es kommt einfach sehr viel zusammen und ich glaube, das ist es auch, was die amerikanische Politik ausmacht. Das ist definitiv die Persönlichkeit.
Ich meine, die Republikaner haben jetzt gerade einen Präsidenten, der doch zumindest auch in seiner Community sehr populär ist.
Der hat definitiv Charisma.
Ja, ich finde es ganz lustig. Sprechen wir gleich über das. Ich habe hier auf diesem Buch, was ich gelesen habe, ein kleines Post-it. Es ist jetzt sehr gemein, das kann natürlich niemand lesen. Da steht drauf, Trump ist sehr lustig. Sie beschreiben nämlich ein paar Szenen darüber, wie er auf der Bühne wirkt. Und das kann er ja wirklich gut.
Das kann er. Er hat wirklich Charisma. Er ist ein extrem guter Kommunikator, ein extrem guter Selbstdarsteller. Er ist ein Showman. Er spielt mit dem Publikum. Er weiß ganz genau, wie er die Leute packt, wie er sie bei Laune halten kann. Die in der ersten Reihe, you front row Joes, warum kommt ihr überhaupt zu meinen Wahlveranstaltungen? Ihr wisst eh schon, was ich sage, aber gut, dass ihr da seid. Also wirklich, es ist ein Spiel zwischen ihm und dem Publikum und das kann er gut. Er macht sich auch, und das haben viele Medien noch nicht ganz wirklich verstanden oder wollen es nicht verstehen, er macht sich auch manchmal über sich selbst lustig, was man kaum glauben kann bei ihm, weil er verträgt es ja gar nicht, wenn jemand anderer sich über ihn lustig macht. Aber er tut das und hat schon so ein bisschen was wie Selbstironie, aber er ist einfach der perfekte Showman.
Da stellt sich natürlich die Frage, wie kann man den ersetzen? Wenn er jetzt sagt, okay, ich trete nicht mehr an, ich meine, den Demokraten ist es nach Barack Obama wahrscheinlich ähnlich gegangen. Sie hatten diesen Superstar, dann hatten sie ihn auf einmal nicht mehr. Was machen die Republikaner?
Sie haben J.D. Vance, aber J.D. Vance hat bei...
Ist da so viel Charisma da?
Nein.
Wir sind ja unter uns, kann man das über ihn sagen?
Nein, er ist eher hirnbetont. Ja. Er hat nicht diese Gabe, mit den Leuten zu kommunizieren. Er gilt als eher intellektuell, als zurückhaltend. Er hat schon etwas. Er ist rhetorisch unglaublich gut. Unglaublich gut. In Debatten, er redet alle nieder. Er kommt auch von den besten Universitäten. Also er hat das wirklich gelernt. Das kann er. Er ist beinhart. Und versucht das auf diese Art, aber völlig anders als Donald Trump. Ob er die Persönlichkeit hat, ich weiß es nicht. Ich glaube es nicht.
Reden wir vielleicht ein bisschen über die Wählerinnen und Wähler der Republikaner, die Sie ja in Ihrem Buch Wer hat Angst vor Donald Trump ja besucht haben und skizzieren. Sie waren also in diesen Flyover States, Sie sind nicht nur mit dem Flugzeug drüber geflogen. Und Sie beschreiben da unter anderem eine Frau, ich habe jetzt zugegebenermaßen das Bundesland vergessen, die aus in Honduras stammt die...
Florida.
Es ist, okay, das ist kein Flyover State, aber trotzdem eine Gruppierung, eine Latina-Frau, mit der man jetzt eigentlich nicht so rechnet. Was hat es mit ihr auf sich?
Ja, sie ist gekommen und besteht darauf, dass sie legal ins Land gekommen ist. Ich habe jetzt die Zeit vergessen, wahrscheinlich 20 Jahre, glaube ich. Hat angefangen als Putzfrau, hat inzwischen 5 Leute, die für sie arbeiten. Ist eine Reinigungs-, ja, Putzfrau, ein Putztrupp, würde ich einmal so sagen. Und die sagt, sie liebt Donald Trump, alle in ihrer Community, und Latinos, Hispanics, Latinas sind sehr Community betont. Alle mögen sie in ihrer Community, und sie spricht dafür sehr vieles, denn es ist eigentlich bemerkenswert. Normalerweise sollte man glauben, die neu kommen, die nichts haben, wählen eher demokratisch, und das tun Latinos auch noch in der Mehrzahl, weil sie einfach nichts haben und eher die zu der Partei tendieren, die für soziale Werte und soziale Gerechtigkeit steht, und das sind eher die Demokraten. Aber sie sagt, und ich brauche das nicht, ich arbeite hart, ich habe mir mein Leben aufgebaut, noch dazu aus diesen zentralamerikanischen Staaten, aus Lateinamerika kommen Zuwanderer mit einem eher konservativen Familienbild, und das spricht wieder für Donald Trump. Sie mögen nicht die jetzt illegal über die Grenze kommen, weil so quasi, ich habe es geschafft, braucht nicht jeder kommen, und ich habe es legal gemacht, daher will ich die anderen auch gar nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Donald Trump hat es geschafft, unter Latinos, unter Hispanics, bei jeder Wahl mehr prozentmäßig von der Bevölkerung für sich zu gewinnen, von 2016 über 2020 bis 2024. Die Kurve geht nach oben. Mehr als 40% haben Donald Trump gewählt. Und gerade Latinos sind die größte Minderheit in den Vereinigten Staaten und die am schnellsten wächst. 65 Millionen gibt es. Aber ja, wenn sie einmal dort sind, dann haben sie, mir hat ein Hispanic, ein Intellektueller mal gesagt, schau, je länger sie im Land sind, desto mehr verhalten sie sich einfach wie der Rest der Gesellschaft.
Ist das auch wieder so ein bisschen ein Medienversagen, könnte man vielleicht sagen, denn nach der Wahl 2024 gab es sehr viele Beobachteranalysen in Europa, muss man dazu sagen, die das nicht verstanden haben. Aha, warum hat Donald Trump bei den Latinos auf einmal so einen Zuwachs? Auch bei den Afroamerikanern ist er stärker geworden. Der ist doch ein Rassist, der ist doch gegen sie. Wie kann das sein? Sie haben sie ja besucht, aber ich glaube viele nicht, oder? Wir reden zu wenig mit denen.
Ja, ich glaube schon, das ist es, glaube ich. Bei Afroamerikanern ist dann schon ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ja, Männer für Donald Trump, Frauen, schwarze Frauen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Also da kommt der starke Mann und auch ein bisschen das Familienbild, glaube ich, zum Teil. Aber Zoran Mamdani,
neue
zukünftige Bürgermeister von New York, hat bei den Latinos gepunktet, weil er sich auf die richtigen Themen gesetzt hat, und auch das Thema, das wirklich bei allen Wahlen zählt in Amerika, ist einfach das Thema Wirtschaft. It's the economy, stupid. Dieser Satz aus der Clinton-Ära, der gilt immer noch. Amerikaner wählen mit einem Blick auf die eigene Brieftasche. Was kann dieser Präsident für mich tun, damit es mir besser geht? Und Zoran Mamdani hat das einfach versprochen. Okay, New York ist sowieso demokratisch. Der ganze Bundesstaat ist durch und durch demokratisch. Aber trotzdem, er hat sich genau auf diese Themen draufgesetzt. Er hat gesagt, Rent Freeze, also Mieten werden eingefroren. Es gibt gratis Busse, es gibt Kinderbetreuung und. Genau die Sachen, die die Menschen dort hören wollten. Und er hat damit die Latinos zurückgeholt.
Aber sind wir uns ehrlich, ist das wirklich ein Beispiel für die USA und für die Demokraten? Ich meine, das ist eine sehr besondere Stadt, eine Stadt, die durchaus ein bisschen anders ist. Ich meine, wir haben ein österreichisches Beispiel, wir haben in Graz eine kommunistische Bürgermeisterin, und diese Partei hat im Rest des Landes sowas von gar nichts irgendwo mitzureden. Vielleicht jetzt noch in Salzburg, das ist ein bisschen anders natürlich, aber auch mit ähnlichen Themen beispielsweise.
So ist es,
ja. Das ist ja eine Einmalerscheinung.
Das ist richtig. Aber man muss dabei schon unterscheiden, glaube ich, der zukünftige Bürgermeister von New York ist schon sehr, sehr, sehr am linken Rand der demokratischen Partei. Die zwei Gouverneurinnen, die Wahlen gewonnen haben in Virginia und in New Jersey, sind am ganz anderen Ende des Spektrums. Sie sind nämlich sehr, sehr, sehr moderat und haben gerade mit ihren moderaten Ideen dort gepunktet. Aber ganz allgemein, glaube ich, kann man sagen, in New York, er hat sich eingestellt auf die New Yorker, die einfach zum Teil wirklich nicht mehr wissen, wie das Leben in New York bezahlen sollen. Es ist extrem teuer. Die Vereinigten Staaten sind extrem teuer geworden. Die beiden anderen haben sich auf andere lokale Themen draufgesetzt, aber ganz am anderen, am moderaten Ende des Spektrums der Demokraten. Und ich glaube, das ist das große Problem der Demokraten. Die müssen sich entscheiden, wo stehen wir denn jetzt? Weil es gibt eine sehr, sehr, sehr laute linke Hälfte, Basis, wie immer man will, in den Städten, die extrem progressiv ist. Eine Vertreterin, die Sie sicher alle kennen, Alexandria Ocasio-Cortez, und jetzt Mamdani. Trump schimpft ihn einen Kommunisten, er selbst nennt sich einen Democratic Socialist, einen demokratischen Sozialisten für Amerika. Ja, in New York geht das, aber nicht im Rest des Landes. Und auf der anderen Seite, ja, die sehr, sehr, sehr Moderaten. Aber andererseits, wie gewinne ich Wahlen in Amerika? Ich gewinne sie nur in der Mitte. Das ist immer entschieden zwischen mit den Wechselwählern in den Bundesstaaten, wo es spitz auf Knopf steht, die einmal so wählen und einmal so. Und das sind halt nicht die Radikalen. Und das haben die Demokraten, sie müssen da irgendwo eine Linie finden.
Wir werden schauen, ob sie finden werden. Wir werden wahrscheinlich auch einiges darüber berichten. Frau Veit, Sie haben in Ihrem Buch einen abschließenden Satz, den würde ich gerne zitieren. Sie schreiben, die USA haben immer wieder verstanden, sich neu zu erfinden. Welche Erfindung wird denn in den kommenden Jahren da auf die USA zukommen? Wohin werden Sie sich denn erfinden? Oder in was?
Das ist jetzt wirklich eine ganz schwierige Frage. Ich weiß es nicht. Was ich damit sagen will, ich weiß nicht, was kommen wird. Die Zukunft vorauszusagen ist schwieriger. Aber was ich sehe in Amerika, sie kommen aus jeder Krise schneller und besser heraus als wir Europäer, die sehr viel drüber nachdenken, sehr viel drüber reden. Und die Amerikaner haben diesen Can-Do-Spirit. Ja, machen wir es einfach. Gehen auch Risiko dabei ein. Dahinter steht irgendwie die Idee, okay, ich gehe ein Risiko ein, ich kann verlieren, ich kann aber auch etwas gewinnen. Wenn ich das Risiko nicht eingehe, dann verliere ich sowieso schon von vornherein. Und sie gehen mit extrem viel positiven Gedanken in die Zukunft, mehr als wir das tun, glaube ich. Und deswegen auch, sie erfinden sich ständig neu. Ich glaube, sie müssen auch an sich arbeiten. Sie sind so wie die ganze Welt an einem Kipppunkt jetzt, wo wir einfach sehen müssen, wie stellen wir uns in der Zukunft denn wirklich auf und wie kann das weitergehen?
Wir haben jetzt noch ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ich werde jetzt was sagen, was, glaube ich, den Tontechniker nicht freuen wird, weil ich es vorher vergessen habe anzusprechen. Wir würden gern vielleicht noch ein paar Publikumsfragen haben, falls Sie ein paar Fragen stellen wollen. Wir werden schauen, dass wir da ein Mikrofon durchgeben. Falls Sie Fragen an Hannelore Veit haben, jetzt ist die Möglichkeit, wir haben noch 20 Minuten. Ich würde nur darum bitten, Co-Referate brauchen öfter mal etwas mehr Zeit. Wir sind auf der Buch Wien, aber auch hier gibt es einen ziemlich engen Zeitplan. Also wenn es Fragen gibt, ein Mikrofon geht durch, vielleicht einfach die Hand heben und die Kollegin kommt zu Ihnen. Ansonsten stelle ich noch ein paar Fragen.
Ich wollte fragen, es haben ja die US-Medienhäuser das Pentagon verlassen aufgrund der neuen Regelungen und ich wollte fragen, ob sich das vielleicht schon in der Berichterstattung in den amerikanischen Medien niedergeschlagen hat.
Nein, ich sehe das eher als positives Zeichen, weil der Hintergrund ist, dass Pete Hegseth, der Pentagon-Chef, den Zugang zu Quellen im Pentagon gestrichen hat oder streichen wollte. Und Sie müssen wissen, dass es einfach Pentagon-Journalisten gibt, die ihren Arbeitsplatz im Pentagon, im Verteidigungsministerium haben und sonst nichts tun, als über das Verteidigungsministerium zu berichten. Als er das angekündigt hat, haben sich alle, und da gehören auch Medien wie Fox News oder Newsmax, also die definitiv pro Trump sind, dazu haben gesagt, nein, so nicht, das macht ihr nicht mit uns. Und wie ich Medien kenne, vor allem wie ich meine amerikanischen Kollegen und Kolleginnen kenne, je mehr ihnen in den Weg gelegt wird, desto tiefer bohren sie. Die finden schon ihre Quellen irgendwo. Sie haben nur gesagt, wenn ihr uns das abdreht, so spielen wir nicht mit. Und da haben auch die konservativen Medien mitgespielt.
Da war noch eine Frage, die Kollegin war auch sehr schnell.
Hallo, können Sie erklären, was bedeutet Jackson Balance und wie glauben Sie, dass es so an den AmerikanerInnen so ganz gut gehen kann?
Also Jackson Balance ist einfach wirklich die gegenseitigen Kontrollen, dass der Präsident kontrolliert wird vom Kongress. Das Wichtigste, was der Kongress hat, ist the power of the purse. Alles, was finanziert werden muss, muss der Kongress finanzieren. Das heißt, der Präsident kann vieles ankündigen. Denken Sie an die Mauer, die Trump bauen wollte. Der Kongress hat ihm das Geld nicht gegeben. Also das ist einfach die Kontrolle des Kongresses. Und dann wird alles geklagt und die Gerichtsbarkeit im letzter Instanz, dann der oberste Gerichtshof, können auch sagen, das ist nicht rechtens, das entspricht nicht unserer Verfassung oder das ist in diesem Land nicht rechtens. Also die Kontrollen sind da, die gegenseitigen Kontrollen. Und den zweiten Teil der Frage habe ich jetzt vergessen. Was war das?
Also, meine Frage war, wie Sie glauben, dass Amerika besser gehen kann?
Im Moment ist das wirklich, wirklich schwierig zu beurteilen, weil eigentlich erwarten Sie sich von Trump eine gute Wirtschaftslage. Und das kann man aus allen Umfragen lesen. Trump hat immer die besseren Werte gehabt, wenn es um Wirtschaft gegangen ist, das alle seine Mitbewerber als Hillary Clinton, als Joe Biden, als Kamala Harris. Er gilt immer als der Mann der Wirtschaft. Sie können jetzt sagen, okay, aber wie hat er sich sein Imperium erwirtschaftet? Das ist eine andere Frage. Aber es wird ihm einfach geglaubt. Und da, glaube ich, kommt es einfach darauf an, wie wirkt sich seine Zollpolitik tatsächlich auf die Amerikaner aus. Im Moment ist es, glaube ich, noch zu früh. Die Inflation ist eigentlich ganz normal bei etwa 3%, aber man merkt es schon an Lebensmitteln, die teurer werden. Also das, was mich selbst betrifft, auch wenn die Gesamtinflation eigentlich völlig normal ist, Rindfleisch ist sehr teuer, wird teurer und das merkt man mit den Zöllen. Dann kommt natürlich auch Donald Trump, merkt das auch, das Weiße Haus merkt das und nimmt die Zölle jetzt von Lebensmitteln wieder zurück. Ja, also er ist ja wahnsinnig gut im sich anpassen an die Lage und sobald er merkt, das dreht sich jetzt gegen ihn, glaube ich, wird er etwas dagegen tun. Er hat auch angekündigt, er wird Geld verteilen. Jeder Amerikaner kriegt $2,000. Geld verteilen ist immer gut, wenn man die Leute für sich gewinnen will. Aber ob das wirtschaftlich wirklich Sinn macht, ich weiß es nicht. Die meisten Ökonomen sagen eben, die Zollpolitik wird sich gegen die Amerikaner selbst wenden. Es gibt aber ein paar, die sagen, er könnte mit seiner Politik da schon irgendwie durchkommen. Er adaptiert ohnehin ständig von Zeit zu Zeit, wenn er merkt, das passt nicht so. Er kommt einmal mit Riesenandrohungen, das ist sein Modus operandi, große Zölle überall und dann, na, wir werden schon irgendwie einen Deal machen und das wird er auch weiter tun. Wie kann es ihnen besser gehen? Ich glaube, eigentlich sollten die Amerikaner, was wirklich wichtig wäre, ist diese enorme Schere, diese immer weiter aufgehende Schere zwischen Arm und Reich ein bisschen enger zu machen, versuchen zu schließen. Ich glaube, das wäre der beste Weg in die Zukunft. Eine breite Mittelklasse ist immer die Basis für ein stabiles Land.
Und da vorne haben wir auch noch zwei und wahrscheinlich habe ich noch eine übersehen.
Frau Veit, Sie sehen die Checks and Balances hinsichtlich der Gerichtsbarkeit noch relativ positiv, aber besteht nicht die Gefahr, dass Donald Trump einfach Gerichtsurteile ignorieren wird? Beispiel auf niederer Ebene der irrtümlich abgeschobene Lateinamerikaner. Und was ist mit seiner Privatarmee, mit der ISI?
Ja, dann wird es einfach darauf ankommen, wenn er wirklich versucht, das zu ignorieren. Ich glaube nur, sobald der Kongress nicht total republikanisch dominiert ist, wird er es einfach sehr, sehr, sehr viel schwerer haben. Und es haben auch die Richter, einige Richter auch unter den obersten Richtern bei einigen Entscheidungen schon gezeigt, sie gehen einfach nicht konform mit Donald Trump. Und ICE, ja, ist nicht wirklich seine private Armee.
Müssen wir vielleicht kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Immigration and Customs Enforcement, das sind die zuständig sind für unter anderem für Deportationen, die einfach zuständig sind für illegal im Land Lebende. Sie sind die Deportationen durchführen. Die ICE hat es immer schon gegeben. Ja, sie gehen jetzt nur extrem brutal vor und Donald Trump setzt sie einfach immer dort ein, wo seine Anhänger nicht sind. Sprich in den großen Städten, alle großen Städte, Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie die USA haben, die Ränder links und rechts, die großen Städte an der Ostküste und der Westküste, das sind blau gefärbt, das heißt, die wählen immer demokratisch. Das sind die Gegner, die sieht Donald Trump auch als seine Gegner. Die großen Städte, dorthin schickt er sie. Ich war jetzt gerade wieder in Washington, ja, da habe ich auch nicht nur ICE, sondern Nationalgarde, ja, die besten Teil von Washington, Northwest Washington zum Teil einfach herumstehen, weil er schickt sie ja nicht dorthin, wo wirklich die Probleme sind, sondern dort, wo er möglichst viel gegen die Demokraten tun kann, macht das in seiner Vorstellung sehr geschickt und erreicht da beides, glaube ich, bei seinen Anhängern kommt das nicht so schlecht an. Man muss schon wissen, dass die große Mehrheit der Amerikaner in etwa über 80% sagen, unsere Einwanderung wird nicht kontrolliert. Die Gesetze gäbe es ja, aber die Kontrollen sind nicht da. Es kommen einfach zu viele Menschen illegal über die Grenze. Jetzt ohnehin schon sehr viel weniger unter Donald Trump. Aber unter Joe Biden ist die Zahl derer, die einfach über die Grenze gekommen sind, wirklich explodiert, jetzt wieder zurückgegangen natürlich. Und seine Wählerschaft wünscht sich strengere Einwanderungsgesetze. Und genau da kann er punkten, wenn er sagt, okay, die illegal hier sind oder illegal hier leben, die noch dazu, die Verbrechen begangen haben, weil er hat ja noch etwas gemacht. Er hat Einwanderung und die steigende Kriminalität in den Köpfen der Menschen auch verknüpft miteinander. Er hat immer von die beiden Sachen verlinkt. Da kann er bei seinen Anhängern punkten und er kann den Demokraten etwas, kann ihnen quasi sagen, schaut einmal, ich bin der Präsident, ich mache jetzt, was ich kann, gegen euch.
Die Dame in der ersten Reihe hatte auch noch eine Frage.
Meine Frage war nach dem Kongress, ist der nicht unabhängig oder je nachdem, wie sie es aus Demokraten und Republikanern zusammensetzt?
Ja, schon. Unabhängig, ja, vom Präsidenten eigentlich völlig unabhängig. Aber es sind beide Häuser sind im Moment von Republikanern dominiert und die Republikanische Partei ist im Moment eine Trump-Partei und sonst gar nichts. Es trauen sich ganz, ganz wenige gegen Trump aufzutreten. Jetzt hat er sich gerade wieder überworfen mit einer seiner eigentlich engsten Anhängerinnen, mit Marjorie Taylor Greene, die gewagt hat, ihm zu widersprechen. Aber er hat diese Partei gekapert und noch hat er sie fest im Griff. Kann sein, wenn bei den Midterms plötzlich eine Welle gegen ihn kommt, wenn die Wahl wirklich total gegen ihn gerichtet ist, dass er es dann schwerer haben wird. Aber Parteien in den USA sind nicht wie bei uns Parteien mit einer festen Struktur. Parteien in den USA haben wenig Parteiprogramm. Das Programm macht, wer immer eine Wahl gewinnt. Das ist die Partei und im Moment ist es einfach Donald Trump. Ja, und bei den Demokraten wissen wir nicht so genau, wer das denn jetzt im Moment ist.
Nehmen wir gleich den Herrn in der ersten Reihe. Das ist kein langer Weg.
Ich habe mich ja gewundert, dass ein Präsident so einfach das Weiße Haus umbauen lassen kann. Hat es da keine Proteste da gegeben? Und anschließende Frage, wenn ihm das Weiße Haus überhaupt nicht gefallen würde, könnte er es auch abreißen und einen Trump Tower dorthin bauen?
Gold anmalen wäre auch noch eine Option.
Ja. Er hat das so überraschend gemacht, dass keiner gewusst hat, was denn da jetzt passiert, bis man gesehen hat, die Bilder vom Abriss des East Wings. Man muss dazu schon sagen, es haben viele Präsidenten das Weiße Haus umgebaut. Das ist auch einmal abgebrannt in der Vergangenheit. Also so hoch und heilig ist es nicht. Es ist da schon sehr viel dran herumgebaut worden. Natürlich so, wie er es jetzt macht und mit seiner Vorstellung, mit diesem goldenen Ballsaal, gigantisch groß, der da kommen soll, das ist wirklich radikal und er hat es so schnell gemacht, dass es hat keinen Widerstand geben können. Es war schon weg, bis die Leute gemerkt haben, was denn da passiert. Ist ja nicht das Einzige, was er macht. Ich meine, er sieht sich selbst, es dreht sich alles nur um Donald Trump. Und nächstes Jahr feiern die Vereinigten Staaten 250 Jahre, was vielleicht mal noch nicht so durchgedrungen ist. Was für mich auch überraschend gekommen ist, als ich im Oktober dort war, er will auch einen Triumphbogen bauen. Arc de Triomphe, Arc de Trump nennen sie das. Es ist eine Gigantomanie schon. Er will das genau, ich weiß nicht, wenn Sie Washington kennen, der Fluss liegt zwischen Washington und Arlington und da gibt es diese eine breite Straße, Brücke, die genau auf den Arlington Friedhof, wo zum Beispiel Kennedy und begraben liegen. Genau auf der anderen Seite des Potomac will er diesen Triumphbogen, das ist so eine grüne Grasinsel, dort will er ihn hinbauen, soll auch nächstes Jahr fertig werden.
Ich meine, in Las Vegas steht auch ein Eiffelturm-Nachbau, also ja. Warum nicht für Washington?
Ja.
Haben wir noch ein paar Fragen abseits der Renovierungen?
Sie haben schon vorher angesprochen, das Zerwürfnis mit der einen Abgeordneten war ja der Grund, die Jeffrey Epstein-Affäre. Und wie gefährlich könnte Ihnen die jetzt wirklich werden? Weil man sagt immer, eigentlich gibt es keinen Skandal, der überlebt alles. Aber wie ist es in dem Fall?
Ja, Epstein, da hat er halt einen Großteil seiner Anhängerschaft, die wirklich die Epstein-Sache aufgeklärt sehen wollen. Und da tut er sich schon relativ schwer. Er versucht natürlich überall, er geht sofort in die Offensive und sagt, jetzt werden die Clintons untersucht, ja, der Bill Clinton oder was immer. Ich versuche die Antwort jetzt kurz zu haben. Ich glaube, es schadet ihm. Wird es ihn um die Präsidentschaft bringen? Ich glaube, nein. Er hat schon 2 Impeachments gut überstanden. Er hat den Sturm auf das Kapitol, er ist wiedergewählt worden, obwohl es den Sturm auf das Kapitol gegeben hat. Ich habe da oft sehr viel auch seine Wähler, Wählerinnen gefragt, naja, und der Sturm auf das Kapitol, stört euch das nicht? Die Antwort, die ich oft gekriegt habe, naja, was ist passiert? Das Kapitol steht immer noch, ja, wir sind immer noch, funktioniert immer noch alles bei uns. Ich glaube, er wird auch das durchstehen, Teflon-Präsident.
Haben wir noch Fragen? Ich glaube, ein paar Hände waren noch oben. Ansonsten, ja, in der, soweit kann ich gar nicht zählen, ich glaube, 5. Reihe.
Hallo, ich hätte eine kurze Frage, nur zur nächsten Wahl 2028, ob Kamala Harris eine Kandidatin sein könnte, weil sie ja schon mal jetzt Vizepräsidentin ist.
Ich hoffe nicht. Ich hoffe, sie macht es nicht. Sie war keine gute Kandidatin. Kamala Harris hat in meiner Analyse die Wahl nicht verloren, weil sie eine Frau ist. Sie hat die Wahl verloren, weil sie eine schlechte Kandidatin ist, weil ihr genau das Charisma, die Volksnähe gefehlt hat, die es braucht, um Präsidentin zu werden. Hillary Clinton hatte halt auch diesen ganzen Rucksack der Vergangenheit, die war schon immer da. Ihr ist alles angelastet worden, was in der Vergangenheit passiert ist. Kamala Harris war definitiv die falsche Kandidatin. Schuld daran ist meiner Meinung nach Joe Biden, der sich an die Macht geklammert hat, wohl alle schon gesehen haben, kann nicht mehr so sein. Und seine Partei hat ihn da irgendwo gehalten und sein Team hat ihn abgeschirmt. Kamala Harris vielleicht, die hat jetzt gerade wieder ein Buch geschrieben, das nicht sehr gut aufgenommen wurde. Auch die Interviews, die sie dazu gegeben hat, zum Teil nicht wirklich gut angekommen. Ich hoffe, Sie stellen andere Kandidaten auf, wenn Sie es in den Primaries, bei den Vorwahlen sind es ohnehin bis zu 10 oder auch 15 Kandidaten. Also da muss sie sich einmal durchsetzen. Bei den Vorwahlen im Jahr 2020, als Joe Biden gewonnen hat, war sie eine der ersten, die ausgeschieden ist aus den Vorwahlen. Sie ist keine gute Wahlkämpferin und sie hat auch nicht wirklich ein Programm gehabt. Man hat nicht wirklich gewusst, wofür steht sie jetzt.
Haben wir noch eine abschließende Frage? Wir haben noch 3 Minuten, bevor uns die Kollegen von der Buch Wien von der Bühne eskortieren. Ansonsten stelle ich noch eine. Dann stelle ich noch eine abschließende Frage. Wenn wir nochmal zu diesem Buch zurückkommen, das ist jetzt wieder gemein, weil es außer mir niemand sehen kann, aber auf der Rückseite dieses Buches ist die Frau Veit zu sehen und sie hat in der Hand einen kleinen Wackelkopf Donald Trump. Meine erste Vermutung war, dass Sie in Wahrheit die Kontrolle über Donald Trump haben, quasi die Puppenspielerin sind. Ja, aber genau. Im Vorgespräch haben Sie ziemlich die Augen verdreht, als Sie dieses Bild gesehen haben. Was hat es damit auf sich?
Ja, nein, es war ein typisches Fotoshooting und die Kollegen vom Verlag sind gekommen mit allen möglichen Utensilien. Und ich habe mich erst geweigert, dieses Trump-Pupperl da, nein, machen wir nicht. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Trump, er macht sich über alle, die ganze Welt lustig. Das muss er aushalten, dass ich mich auch über ihn lustig mache. Und noch dazu, ich glaube nicht, dass Donald Trump dieses Buch je zu Gesicht bekommen wird.
Können wir wahrscheinlich nur hoffen, oder?
Ich glaube, das Argument, er macht sich lustig, ich kann mich auch über ihn lustig machen, das muss er aushalten.
Das glaube ich auch. Humor braucht der Mensch. Vielen Dank, Frau Veit, für Ihre Zeit heute und vielen Dank fürs Zuhören bei diesem kleinen, feinen Live-Podcast.
Und wenn Ihnen diese Folge bis dahin schon einmal gefallen hat und Sie auch die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen wie immer auf derstandard.at. Feedback oder Themenvorschläge schicken Sie gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Daniel Retschitz-Ecker, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.